von der Gegenwart bis zum Ende. Der Mensch. Die Zukunft. Nebel hat sich über die dunkelgrünen Wälder des Weserberglandes gelegt. Von den vielen Hügeln der Gegend aus kann man sehen, wie er sich seinen Weg durch die Bäume bahnt und über die Ottensteiner Hochebene wabert. Dadurch bricht ein lautes Rauschen die Stille dieser wie in Watte gepackten Welt und treibt Vögel in die Flucht. Ein großes, ovales Objekt mit einer feucht schimmernden, schwarzen Oberfläche und von der Größe einer Fregatte steigt aus dem Nebel empor und gleitet in Richtung Orbit. Dort, wo die größten Raumschiffe sind, welche niemals die Erdoberfläche berühren. Seine glatte, technische Symmetrie wirkt wie ein Makel in der Harmonie der Natur. Es besitzt keine Fenster, denn es wird von einem künstlichen Piloten gesteuert, der sich nur auf seine Rechenleistung verlässt. Das Ziel des Raumschiffs ist eine der ringförmigen Stationen, die um Mond, Erde und andere Planeten des Sonnensystems kreisen und Hunderttausende Menschen beherbergen. Ihre Drehungen erzeugen die notwendige Zentrifugalkraft, um eine künstliche Gravitation zu schaffen. Die größte von ihnen, der Bishop Ring, schwebt in der Nähe der Venus, eine Station mit Millionen Quadratkilometern Fläche, deren Torus Außenwände hat, die so hoch sind, dass die Raumstation ohne Dach auskommt. Wie auf der Erde verhindert die Gravitation ein Entweichen der Luft. 25 Milliarden Menschen leben auf den Planeten und in den künstlichen Habitaten der Goldilocks-Zivilisationen. Sie haben nicht viel mehr Kontakt mit Bewohnern anderer Orte als der durchschnittliche Deutsche heute mit dem durchschnittlichen Chinesen. Doch unabhängig von ihrer Kultur sind sie geeint in dem Glauben, dass der Höhepunkt des Menschen noch nicht erreicht ist. Wo mag sie sich hinentwickeln, unsere Menschheit? Werden wir in Jahrtausenden eine Stufe-2-Zivilisation sein, welche das Sonnensystem bevölkert? Hat der Homo sapiens nach 350.000 Jahren noch die Kraft in sich, um noch höher zu springen? Oder wartet der Absturz des intelligentesten Organismus im bekannten Universum bereits hinter der nächsten Ecke? Wir wissen es nicht. Ich werde es vermeiden, im Detail über die nahe Zukunft zu reden, da die letzten und die kommenden Jahrhunderte auf großen Zeitskalen zu kurz sind. Dennoch erlaube ich mir das Urteil, dass die Menschheit in ihrem momentanen Zustand nur wenig dafür zu gebrauchen ist, um Zukunftsmusik erklingen zu lassen. Ich habe bereits geschrieben, dass der menschengemachte Klimawandel ein exzellentes Beispiel dafür ist, denn er zeigt, dass die Menschen nicht gemeinsam an der Zukunft arbeiten können. Aber auch in Bereichen wie der Raumfahrt kriechen wir, anstatt zu gehen. Das Momentum der 1960er und 1970er, der Zeit der Mondlandungen, haben wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts verloren. Die Raumanzüge, die auf der internationalen Raumstation ISS für Außeneinsätze verwendet werden, sind dieselben, die in den 70ern benutzt wurden. Und es wurden über die Jahrzehnte immer weniger, da die Ersatzteile ausgehen. Zur vollen Transparenz sei gesagt, dass es bald neue Anzüge geben soll. Dies dürfte jedoch schlichtweg nicht so lange dauern. Das Weltall ist die finale Front der Menschheit. Wenn sich unsere Geschichte nicht dem Ende nähern soll, kommen wir nicht drum herum, uns im Weltall auszubreiten, wie wir gleich noch näher besprechen werden. Gänzlich negativ müssen wir jedoch auch nicht auf die Zukunft schauen. Während ich dieses Buch schreibe, laufen die Vorbereitungen für die Artemis-3-Mission gerade auf Hochtouren. Unter dem Motto »Gekommen, um zu bleiben« wollen Amerikaner, Europäer und Kanadier gemeinsam ein Habitat auf dem Mond errichten. Doch die Kolonisierung des Erdtrabanten erfolgt in langsamen Schritten. Vor über 50 Jahren sind die ersten Pioniere auf dem Mond gelandet. Die nächsten, die nun kommen, werden nur temporär dort wohnen. Jedoch werden Menschen hinfliegen, um dauerhaft zu bleiben. Aber auch das dürfte sich noch Jahrzehnte hinziehen. Und auch dann wird dauerhaft vermutlich nicht lebenslang bedeuten. Aber es wird ein immens wichtiger Schritt sein. Nicht nur, weil wir dann Menschen haben werden, die auf verschiedenen Himmelskörpern leben, sondern auch, weil der Mond unser Portal ins Universum ist. Meine Zukunftsvision von riesigen Raumschiffen, die im Weserbergland starten, ist nicht besonders realistisch. Zu groß ist die Masse der Erde, zu schwer wiegt unsere Atmosphäre. In einer weiter entfernten Zukunft werden größere Raketen auf dem Mond zusammengesetzt und von dort aus ins Weltall geschickt werden. Die schwache Gravitation erlaubt es, mit Leichtigkeit schwere Lasten zu bewegen. Von dort aus werden wir uns vielleicht schon in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts ausbreiten. Dies könnte auch ein großes Problem der heutigen Raumfahrt lösen. Sie ist nicht profitabel. Natürlich hat die wissenschaftliche Forschung im All auch der Industrie genützt, aber vom Transport von Satelliten mal abgesehen, hat die Raumfahrt wenig Gewinne erzeugt, welche ihre finanziellen Aufwendungen rechtfertigen. Die ISS ist mit Kosten, die von manchen Quellen mit insgesamt über 200 Milliarden Dollar für alle beteiligten Partner angegeben werden, das teuerste Objekt, das die Menschheit jemals gebaut und genutzt hat. Teurer als die Kosteneinschätzung einer großen Mauer von China oder anderen Monumentalbauten der Vergangenheit. Sie genießt zwar große Beliebtheit, aber dies kann nicht davon ablenken, dass Staaten nicht bereit sind, auf einer regelmäßigen Basis so viel Geld zu investieren. Die erste Mondlandung war für die USA ein industrieller Kraftakt, welcher in erster Linie durch die Stimmungen des Kalten Krieges getragen wurde. Und aus den Geschichtsbüchern fast eliminiert ist die Tatsache, dass das Projekt aufgrund der hohen Kosten trotzdem fast an mangelnder politischer Unterstützung im US-Senat gescheitert wäre. Da Gewinne der einzige Antrieb sind, welcher Menschen momentan vereinigen kann, wird es immens helfen, wenn die Raumfahrt endlich mit Asteroidenbergbau anfangen kann. Wenn unbemannte Drohnen es schaffen, Gesteinsbrocken zur Erde zu transportieren, können wir beim Begriff seltene Erden ein Wort entfernen. Das ist aber natürlich nicht alles. Vom Mond aus wird der Mensch auch zum Mars und, wenn man ganz gewagt denken will, zum Jupitermond Europa reisen können. Anders als die leeren Versprechen mancher Milliardäre es hoffen lassen, wird dies aber nicht innerhalb der nächsten Jahre passieren. Eine Mars-Mission vom Mond aus sollte man nicht vor den 2070er Jahren erwarten, wenn man nicht enttäuscht werden möchte. Die ersten Menschen, die dann dort ankommen, werden es nicht einfach haben. Nur alle 2 Jahre stehen die Erde und der Mars nah genug zueinander, damit die Reise nur 9 Monate dauert. So lange müssen die ersten Pioniere also auch auf dem Mars verweilen. Eine anstrengende Zeit, denn auch wenn das Raumschiff groß genug für die Reise ist, müssen die Astronauten bei ihrer Ankunft mit einem starken Muskelabbau umgehen können, welcher immer eine Folge von langer Schwerelosigkeit ist. Entgegenkommen wird ihnen jedoch die geringere Gravitation. Wie Sie sich vielleicht noch erinnern, ist der Mars wesentlich kleiner als die Erde. Außerdem werden die Astronauten vermutlich auf ein neues Zuhause treffen, das mithilfe von Drohnen bereits zu einem gewissen Grad aufgebaut ist. Es wäre nicht zu empfehlen, dass sie ihr Habitat selbst aufbauen, da unser roter Planet weiterhin keine Atmosphäre besitzt und der Häuserbau in einer radioaktiven Wüste vielleicht Grundstückspreise senkt, aber nicht gerade die Gesundheit fördert. Aufgrund dessen werden die Astronauten auch nicht auf aufregende Expeditionen gehen, sondern den Mars für die besagten nächsten 2 Jahre in erster Linie aus der sicheren Umgebung eines in der Erde vergrabenen Bunkers genießen. Neben diversen logistischen Albträumen beim Bau eines solchen Bunkers ergibt sich hier ein ganz neues Problem, mit welchem sich die Naturwissenschaften selten konfrontiert sehen: die menschliche Psyche. Wenn eine kleine Gruppe von Menschen 2 Jahre unter engsten Bedingungen ausharren muss, geht dies selten gut. Vergangene Experimente der NASA und anderer Organisationen hatten häufig das Resultat, dass die kompetenten Menschen, welche sie von der Außenwelt isolierten, in sich gegenseitig ablehnende Fraktionen zerfielen und in einem besonderen Fall sogar nach Abbruch des Experiments nie wieder miteinander sprachen. Wenn die Industrienationen ein paar hundert Milliarden Dollar in eine Mars-Mission investieren, müssen wir sicher gehen, dass Schulkinder auf der ganzen Welt nicht gespannt am Bildschirm hängen, wenn der erste Mensch auf dem Mars den zweiten mit einem roten Stein erschlägt. Wobei dies laut einem früheren Kapitel natürlich der Beginn der ersten Mars-Zivilisation sein könnte. Für mich und viele andere wäre es ein Traum, eines Tages ins All reisen zu können. Und es wäre das höchste der Gefühle, vom Mond aus auf die Erde zu blicken. Doch zum Antritt einer Marsreise würde man mich wohl nur mit vorgehaltener Waffe bewegen können. Aber zum Glück gibt es unzählige Freiwillige, die schon heute bereit sind, die Reise anzutreten. Nicht, weil es einfach ist, nicht, weil es Reichtum bringt, sondern weil diese Menschen an der vordersten Front unserer Entwicklung stehen möchten. Egal, wie man es dreht und wendet, eine Marsreise wird immens teuer werden. Sie hat keinen ersichtlichen wirtschaftlichen Vorteil und sie wird vermutlich so unangenehm sein, dass die Astronauten nach ihrer Rückkehr eine Therapie brauchen werden, falls sie nicht für etwaige Aktivitäten verhaftet werden. Und genau deswegen müssen wir diese Reise machen. Das Bedeutendste, was der Mensch an der vordersten Front leistet, sollte keinen wirtschaftlichen Interessen folgen. Es sollte mehr Geld kosten, als eine Raumfahrtfirma erwirtschaften kann. Es sollte ein Projekt sein, dessen gewaltiger, positiver Nutzen für den Menschen sich erst in Jahrzehnten, mehr noch in Jahrhunderten entfaltet. Es würde den kleinen roten Punkt an unserem Sternenhimmel in ein Monument verwandeln. Es wäre eine Erinnerung daran, dass der Mensch in der Lage sein soll, an Zielen zu arbeiten, die seine Lebenszeit überdauern, die einen Gewinn bringen, welcher in erster Linie nicht auf einer wirtschaftlichen Ebene messbar ist. Das neue Morgen. Liebe Hörerinnen und Hörer, auf Ihnen lastet das Gewicht von tausenden Generationen, die vor Ihnen kamen. Seit jeher wünschten Vorfahren ihren Nachkommen ein besseres Leben, als sie es hatten, und arbeiteten dafür, dass ihre Kinder es erreichen konnten. Wie groß sind Sie bereit, für Ihre Nachfahren zu träumen? Sind Sie der Vorfahre, der heute den Grundstein legt für die kommenden Generationen, welche die Entwicklung in einer Stufe-2-Zivilisation miterleben könnten? Dass der Mensch mehr Ressourcen darin investiert, sich ins Weltall zu bewegen, ist nicht einfach eine Tagträumerei von mir. Ich bin mir sicher, dass einigen von Ihnen zwischenzeitlich die Frage gekommen ist, warum wir uns nicht einfach mit der Erde zufrieden geben sollten. Schließlich werden wir in den kommenden Jahrzehnten bereits global eine Menge zu tun haben, um unsere Ökosysteme zu retten. Warum also nicht erstmal die Erde retten, statt direkt an weitere Planeten zu denken? Die Antwort ist einfach: Weil die Alternative hässlich werden könnte.